Also jetzt diesen Nachmittag hatten der Gerhard und der Sebastian und ich, wir haben so beschlossen, dass es vielleicht interessantesten wäre, um abzuschließen mit so der Frage nach dem Willen Gottes, also wie den Willen Gottes fürs Leben finden, wie herausfinden, was man, welche Entscheidung man treffen soll, welches Studium oder welchen Partner oder welche Arbeit oder viele dieser Fragen, die einem im Leben begegnen, die man ja beantworten muss, wenn man weitergehen will oder weiterkommen will im Leben. Jetzt dachte ich, diese Frage nach dem Willen Gottes könnte man mit einem Beispiel anfangen. Das ist ein lustiges Beispiel, aber es glaube ich nicht so weit weg von der Realität. Und zwar erzähle ich euch eine kurze Geschichte und werde nach dieser kurzen Geschichte euch ein bisschen eine lustige Geschichte erzählen. Also zwei Geschichten. Ich habe vor ein paar Jahren, war das, da habe ich noch mit einer guten Bekannten geredet und sie sagte, dass in ihrer Gemeinde was Großartiges, in der Adventgemeinde hier in Deutschland, was Großartiges passiert war. Es ist nämlich eine muslimische Familie auf die Adventgemeinde gestoßen und die Kinder aus dieser muslimischen Familie haben sich in der Tat taufen lassen. Also die sind Adventisten geworden und nachdem sie sich haben taufen lassen und Adventisten, Christen geworden sind, wollten sie halt jetzt nur noch den Willen Gottes tun. Und diese drei Kinder, die waren so im späten Teenageralter, 18, 19, in dem Alter waren sie. Und die haben also jetzt, sie sind ins Gebet gegangen, um herauszufinden, was sie studieren sollen, welche Arbeit sie machen sollen, weil sie wollten wirklich Gottes Willen tun. Es waren 2 Jahre vergangen, nachdem sie Abitur oder ihren Schulabschluss gemacht hatten. 2 Jahre vergangen und sie waren immer noch nichts. Sie hatten keine Ausbildung angefangen, sie haben kein Studium angefangen, sie haben keine Entscheidung getroffen, weil Gott eben noch nicht gesagt hat, was sie machen sollen. Ja? Also müssen sie weiter beten. Die Geschichte erzähle ich euch, um vielleicht habt ihr das hier im Freundeskreis oder da auch schon mal gesehen oder beobachtet oder vielleicht im eigenen Leben gesehen, dass eine gewisse Passivität entsteht. Ja, man macht erst etwas, wenn man ein Zeichen hat. Man macht erst etwas, wenn man eine ganz klare Antwort hat. So, das ist vielleicht so die allgemeine Geschichte. Und jetzt die etwas lustigere. Das ist ein Junge, der hat übers Internet ein Mädel kennengelernt in Australien. Und jetzt, die haben schon oft kommuniziert, ge-E-Mailt, geskypt und so. Und jetzt ist halt die Frage, soll ich sie nicht mal besuchen? Also so richtig sehen und so richtig reden, also sich so richtig kennenlernen. Soll ich das machen oder nicht? Und sie betet, er betet viel und redet viel und sagt, lieber Gott, ich brauche ein Zeichen, das mir sagt, dass ich nach Australien gehen soll oder nicht. Und geht ins Bett dann am Abend, schläft und am Morgen wird er wach, schaut auf die Uhr. Und dann ist es 7:47 Uhr. Und er weiß, ich muss gehen. Ja, weil es eine Boeing 747 nach Australien fliegt. Das ist das Zeichen, oder? Ganz klar. Und er geht. Was diese zwei Geschichten, die ich euch erzählt habe, was sagen die uns über die Kultur dieser Menschen? Ich möchte extra so mal nicht über uns sprechen, weil wir haben vielleicht alle in unserem Leben mal solche Erlebnisse gehabt. Ich würde gern versuchen, die Frage an uns zu stellen als Anthropologen. Wisst ihr, was Anthropologen sind? Also Anthro, das ist der Mensch. Der Anthropos ist der Mensch. Also nicht Mann oder Frau, sondern Menschen an sich. Anthropos. Und Logie, kennt ihr ja Biologie und die Forschung über den Menschen. Also das ist quasi. Die Anthropologen untersuchen, das ist eine Wissenschaftsdisziplin, die versuchen herauszufinden, wie tickt der Mensch? Was macht der Mensch so? Also es sind so Kulturforschung wird gemacht, Religionsforschungen, Wie gehen zum Beispiel so typische Fragen, zum Beispiel, wie gehen Menschen mit dem Tod um? Wie konzeptionalisieren die sich? Ist der Tod was Schlechtes oder was Gutes? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Oder wie gehen Menschen zum Beispiel mit dem Phänomen der Geburt um? Wenn ein Kind geboren wird, was bedeutet das Menschen? Also den Menschen bedeutet es vielleicht was anderes als den Menschen. Das sind Anthropologen, ja? Die studieren, was Menschen machen. Ganz wichtige Wissenschaft. Also stellt euch mal vor, ihr werdet Anthropologen. Also keine Adventisten, keine Christen, sondern Wissenschaftler, Anthropologen. Ihr forscht einfach nur, was jetzt diese drei Moslems-Kinder am Machen waren. Oder lassen wir mal Ben nennen. Was der Ben am Tun ist, wenn er 747 sieht und dann den Flug nach Australien bucht. Also was erzählt uns das über den Menschen, diese Art, das Leben zu manövrieren? Ganz, ganz sachlich, ja? Ja.
Er schreibt dem eine Bedeutung zu.
Aha, es werden...
Außer der Uhrzeit.
Genau. Also das ist eigentlich nur eine Uhrzeit, aber auf die Uhrzeit wird was projiziert. So, es wird was projiziert. Okay. In dem Fall, ja. Eine Plusbedeutung. Mehr als Zeit ist noch eine extra Bedeutung. Ja.
Der andere drei Erkennungsbereich keine Bedeutung, wenn irgendein Zeichen passiert.
Das ist jetzt die andere Seite. Wir können sagen, vielleicht gibt es ja hier extra Bedeutung, aber die meisten sind blind dafür. Oder? Das meinst du? Vielleicht gibt es ja hier 747, vielleicht ist ja eben mehr als nur die Uhrzeit. Vielleicht wird da noch eine andere Bedeutung mit, aber die meisten Menschen, die jetzt vielleicht nicht religiös sind oder nicht geistlich oder so, die sehen dieses, das kann auch nicht, ja.
Oder für diese drei Jugendlichen ist ja so, Gott hatte nicht nur den einen Weg für dich, er hatte mehrere. Er hätte eher sagen, was will Gott, dass du nicht studierst?
Okay, also einen, nicht mehrere, können wir sagen, ist es singulär oder ist es so Tunnelperspektive oder wie würdest du...
Das ist ein einseitig Sinn.
Ja, okay, das ist vielleicht Einseitigkeit so. Weil es muss das eine Zeichen und der eine Weg sein. Es gibt nur einen Weg, so quasi. Ein Weg, okay. Ja. Wenn wir in die Kultur der damaligen Welt hineinschauen. Ich möchte jetzt nicht die Bibel anschauen, erstmal die Kultur im Allgemeinen der damaligen Welt. Also die Ancient East, wie sagt man die? Die antike, nahöstliche Altertums, wenn man ins Altertum mal hineinschaut. Und zwar das Nahen Osten, Altertum des Nahen Osten. Man hat hier ganz, ganz viel Literatur gefunden. 80% der Literatur, der Bibliotheken, die haben, der Bücher, die man so, oder Rollen oder Inskriptionen, die man findet, 80% davon beschäftigen sich mit Wahrsagerei. Jetzt Wahrsagerei, das Wort ist für uns natürlich schon sehr negativ beladen, weil es hat sowas mit Okkulten zu tun, Okkultismus. Im Englischen sagt man Divination. Und das ist ein wesentlich neutraler Bericht, Divination. Das heißt eigentlich nur, Gott, den Willen Gottes rausfinden. Das heißt Divination. Divine, das Göttliche, Divination ist, was ist Gottes Weg für mich? Also nun nutzen wir mal das Wort Wahrsagerei nicht, weil es so negativ beladen ist. Wir sagen Wille Gottes suchen. Wille Gottes tun. Wille Gottes. Also 80% der Literatur des Altertums, des nahöstlichen Altertums beschäftigt sich mit der Frage, wie kann ich rausfinden, was Gott möchte, damit ich richtige Entscheidungen treffe. Und das wird ganz praktisch in dieser, also zum Beispiel welchen Beruf, welchen Partner, wie viele Kinder, welches Studium, soll ich die Reise machen oder nicht? Das sind so diese Themenbereiche. Und Das sind, wenn wir ehrlich sind, sind ja unsere Fragen. Wir haben genau die gleichen Fragen und wir wollen hier keine falsche Entscheidung treffen. Wir wollen eine Entscheidung treffen, die Sinn macht, die vor allem von Gott abgesegnet ist. Also auch wir würden gerne den Willen Gottes suchen. Jetzt möchte ich mit euch mal kurz reinsteigen in diese 80% der Literatur und schauen, wie man den Wille Gottes findet bei diesen, in diesen altertümlichen Kulturen. Wenn zum Beispiel ein König in den Kampf, in einen Krieg zieht, kein König des Altertums macht das, ohne die Götter zu befragen. Kennt ihr das vielleicht noch so aus Filmen oder vielleicht noch bei den Griechen, ja, wenn die in den Kampf, da gibt es erst ein Opferritual oder das Orakel wird befragt. Ja, also jeder König, jeder Soldat, bevor er in den Krieg zieht, befragt die Götter. Weil sie nichts Falsches machen wollen. Sie wollen den Willen Gottes ausführen. Ihr habt es beim Ahab zum Beispiel. In 1. Samuel 28 könnt ihr das nachlesen. Wir brauchen es jetzt nicht nachschlagen, aber in 1. Samuel 28 seht ihr es, da ist der Saul, der steht vor der Armee der Philister und er fragt sich, angreifen oder nicht? Was macht er? Er befragt die Urim und Thummim. So, das ist diese Brustplatte, die Priester hatten. Und er befragt sie, er möchte herausfinden, ja oder nein, ja oder nein. Wenn es ja ist, okay, dann machen wir es. Wenn nein ist, dann machen wir es nicht. Das ist so ein Beispiel dafür, dass er den Willen Gottes sucht, bevor er loslegt. Oder ihr kennt es beim Jona. Das Schiff fängt an zu schaukeln und so und jeder kriegt die Panik. Und dann ist die Frage, irgendeiner von uns ist das Problem. Wie finden wir das raus? Dann werfen sie das los. Ja, sie werfen einen los, sie beten davor. Götter, so, wir werfen das los, bitte lasst es so hinfallen, wie ihr das wollt. Und dann werden wir schon den richtigen Lösungsansatz finden. Oder Hepatoskopie, das ist ein ganz populäres Phänomen, ist Leberschau. Leberschau, haben wir schon mal gehört. Ja. Die, vor allem der Assyrer, die waren sehr in Leberschau. Wir wissen von Ashurbanipal, das ist einer der bekanntesten großen assyrischen Könige, der war besessen von Lebern studieren. Der hat tausende von Lebern studiert. Warum? Tierische Leber. Warum haben die das gemacht? Warum gerade Leber? Warum nichts anderes? Weil die Leber ist das schwerste Organ und sie dachten, dass in der Leber sich quasi die ganze Weisheit, die ganze Erinnerung der Geschichte und auch die Zukunft quasi abspeichern in der Leber. Und so muss man die Leber analysieren, die verschiedenen Drähte, die es da in der Leber gibt und die Adern und so und so und welche Richtung die ungefähr zeigen und wo es dicker ist und wo es dünner ist und so haben die da rausgelesen, was der Wille Gottes ist. So, ihr kennt das heute so modern mit Hände ablesen. Ja. Da war irgendwo, du wolltest was sagen? Ja. Wir können Ezekiel 21, habt ihr auch so einen Fall, der babylonische König, der auf seinem Weg ist und der sich dann abfragt an bis gewissen Stelle, so, soll ich rechts abbiegen oder links abbiegen? Rechts abbiegen oder links abbiegen? Ezekiel 21, für die, die es nachschlagen wollen. Ezekiel 21, soll ich rechts gehen oder soll ich links geben? Und dann sagt der Text uns, er nahm seine Pfeile aus dem Köcher, schüttelte die und warf die in den Himmel. Und vielleicht hat er da 10 Pfeile in den Himmel geworfen und hat er genau geschaut. Das ist ein demokratischer Prozess. Wie viele Pfeile zeigen in welche Richtung? Je mehr Pfeile sich ansammeln für eine bestimmte Richtung, desto klarer ist, ich muss links oder eben rechts gehen. Neben dem Pfeile werfen, was er dann auch macht, ist die Teraphim. Das sind so kleine Götterfiguren, die befragt er, die betet er an. Und als drittes, er lässt Tiere schlachten. Leber rausholen, Leber studieren. So. Also 3 Sachen macht er, bevor er eine Entscheidung trifft. Jetzt wieder, sagen wir nicht als Adventisten oder Christen, sondern einfach als Anthropologen. Als Anthropologen sieht man da einen Menschen, der die richtige Entscheidung treffen will. Der bereit ist zu investieren, der bereit ist zu warten, der bereit ist, um jeden Weg zu gehen. Er will nur wissen, was der richtige Weg ist. Dann, was wir hier gesehen haben, ist die Rhabdomanesie. Das sind also diese Pfeile, die geworfen werden. Und dann zählt man die Pfeile ab und schaut, wie viel in welche Richtung zeigen. Teraphim, das sind die kleinen Götterfiguren. Bei diesen kleinen Götterfiguren war es so, die hat man so angebetet. Und dann ist man oft schlafen gegangen. ihn also am Abend hat man ihn angebetet, bevor man ins Bett geht. Und er sagt, liebe Teraphim, also liebes Götterbildchen, morgen früh, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich fühle oder sehe oder denke, das ist, was du möchtest, dass ich sehe, tue oder denke. Dann haben sie die kleinen Götterfigürchen angebeten, ins Bett gegangen und dann morgens sind sie aufgewacht und sagen, was sehe ich? Schlechtes Wetter. Schlechtes Wetter? Okay, dann ist es. Oder, wie fühle ich mich? Ich fühle mich sehr gut. Okay, das heißt, ich bin für den Kampf bereit. So. Oder ich stehe auf und denke, ich habe eine extrem schlechte Nacht gehabt, einen ganz blöden Traum. Okay, ich darf nicht gehen. Also so haben die das für sich herausgefunden. Astrologie, Babylonier und Ägypter vor allem, haben das sehr gerne gemacht. Und zwar haben die geglaubt, dass ja die Götter in den Himmel sind. Die meisten Sterne waren ja Götter auch. Und wir wissen das ja heute, dass die Sterne, das was wir sehen, ist ja schon Millionen Jahre alt. So, also das Licht kommt ja aus der Zukunft quasi. So, also es ist vergangenes Licht, aber wir denken, dass es Gegenwart ist. Und sie glaubten, dass die Sterne zeitlos sind. Wenn das jetzt ein Stern ist, der zeitlos ist, für sie waren die Götter ewig im Sinne von zeitlos. Zeitlos. So, für uns schaut die Welt ja so aus. Wir haben eine Vergangenheit, wir haben eine Gegenwart und wir haben eine Zukunft, oder? Das ist so der Ablauf. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber weil sie glaubten, dass die Götter zeitlos sind, das heißt, die kennen den Ablauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht. Zeitlos heißt, die sind gleichzeitig in Vergangenheit, in Gegenwart und Zukunft. Das ist zeitlos. Das ist, was die unter Ewigkeit verstehen. Also wenn der Aristoteles oder der Platon, die Philosophen, aber auch die Priester der Ägypter oder Babylonier, wenn die von den Göttern reden, reden die immer von einem Gott, der jetzt heute um 15:32 Uhr sowohl das Gestern lebt, also nicht erinnert, sondern lebt, sowohl das Jetzt lebt und sowohl das Morgen lebt. Also er ist in allem gleich. Kennt ihr ein Prisma? So. Wisst ihr noch dieses Prismaglas in der Schule? Wo dann so ein Lichtstrahl, der trifft die Pyramide dieses Prismas. Und dann gibt es diese Tausenden von, dieses Farbenspektrum. Mhm. Ja, ja. Also wenn ihr euch vorstellt, dieses Farbenspektrum sind quasi Farben der Vergangenheit, Farben der Gegenwart, Farben der Zukunft. All diese Farben sind enthalten in diesem einen Lichtstrahl. So haben die Göttlichkeit verstanden. Also warum weiß Gott, was morgen passiert?
Weil er schon
im Morgen. Er weiß genau, was morgen passiert, weil er schon da ist. Ja? Das heißt, was wir eigentlich machen ist, wir realisieren eigentlich nur, was eh schon da ist. In der Ewigkeit. Das heißt, wenn die Sterne gesehen haben, dachten wir, müssen die Sterne analysieren, weil in den Sternen steht das Wissen fürs Morgen schon drin. Weil die Sterne sind ja schon im Morgen. Dass wenn wir die Sterne kalkulieren können, berechnen können, wie die funktionieren, was die machen, dann können wir, das ist hochwissenschaftliche Arbeit, die die gemacht haben. Pyramiden, das ist ein hochwissenschaftlicher Architekturstil, den die da entwickelt haben. Dann können wir die Zukunft vorhersagen. Das ist ein sogenanntes deterministisches Weltbild oder ein vorherbestimmtes Weltbild. Alles schon vorherbestimmt. Ja? Determiniert. Was heute die Wissenschaft sehr stark macht. Determiniert. Gut. Also Astrologie. Die Sterne fragen. Da gibt es die Hydromonasie. Das habt ihr in Genesis 4, in 1. Mose 44, Vers 5. Da habt ihr sowas, das macht der Josef selbst. Nämlich unsere Vorväter, die haben auch manche dieser Sachen gemacht. Was sie machen ist, die nehmen einen Kelch voll mit Wasser und dann tröpfeln sie ein Oliventröpfelchen aufs Wasser, in dieser Höhe geschwimmt, und dann schauen sie halt einfach, wo sie hin sich das bewegt, das Olivenölchen. Dann haben sie manchmal vielleicht da ein Wort, was wo Ja steht, und da haben sie was aufgeschrieben, was Nein steht, und dann schauen wir, wohin bewegt sich das Oliventröpfchen. Wir machen hier gar nichts. Also was passiert, es muss von den Göttern vorherrscht bestimmt sein, denn wir kontrollieren hier nichts. Wir haben hier nur Ding dran, jetzt, wir wollen den Rat der Götter und dann, es bewegt sich zu Nein, okay, ich nehme die Frau nicht. So, ja?
Das ist ein Stil. Jetzt gibt es natürlich viele moderne Varianten. Astrologie kennen wir alle, wird heute ja noch gemacht, Horoskope, Tarotkarten, Tischchen, Rücken oder Hände lesen oder Gläserrücken. Das sind alles ähnliche Formen dessen, was die antiken Menschen damals gemacht haben. So. Gehen wir jetzt mal wieder vom Anthropologen aus. Der Anthropologe sieht, was die macht. Was erzählt uns das über den Menschen? Wie hat der das Leben gesehen? Wie hat der Gott gesehen, den er sich selbst gesehen hat?
Ja. Er versucht verzweifelt danach zu finden, weil er versucht ja nicht nur eins, sondern er versucht ja mehreres.
Mhm. Sehr gut, sehr gut. Er sieht Mensch verzweifelt. Ja. Ja, aha. Ja.
Er hat eine Anleitung, wie er es machen muss, und da versucht er selber Wege zu finden.
Er hat eine Anleitung, wie er es...
Keine Anleitung.
Keine Anleitung, okay, gut. Aha, keine... Okay, also eigentlich keine Orientierung und darum irgendwie selber sich was basteln. Okay, keine Orientierung. Selber Methoden entwickeln, so. Eigene Methoden. Und das kommt so zusammen. Ja, mhm. Ja.
Wie willst du eigentlich, wie man eigentlich einen Ding-Faktor rauskriegen, dass man diese, also die meisten Ergebnisse auch beeinflussen kann?
Stimmt, die sind beeinflussbar. Ja, man wirft die Pfeile und dann, ja, lass nochmal machen. Genau, also man kann sie beeinflussen. Beeinflussung möglich. Wenn man will. Ja, man muss ja nicht. Also es hat was Subjektives. Ich stehe morgen auf und dann, ja, ich könnte an den schlechten Traum denken oder an den schönen Sonnenschein. Oder? Ja, was soll ich? Es hat was Subjektives. Okay. Ja?
Weiß nicht, ist das nicht auch manchmal so ein, ich gebe dir ein Opfer, Gott, dann wirst du doch bestimmt das wollen, was ich auch möchte.
Ja, sehr gut.
Ist das nicht bei Ahab so, der sagt, den steht ein Prophet, den mag ich nicht, der sagt immer, was das Böse ist?
Ja, genau. Genau, das ist beim Ahab so, wo sie im Kampf gehen und dann soll der Micha, nee, nicht den Micha, der sagt immer, der sagt nicht so tolle Sachen. So. Beeinflussung, Manipulation der Götter, der ist auch so ein...
gebe ich den Opfer, dann genau. Meinem Vorhaben auch nicht.
Ja. Ich bete ganz viel zu dir. Dann wirst du mir morgen doch bestimmt zeigen, was ich machen muss. So.
Das, was das, ich gerne.
Genau, das, was, ja, am besten das, was. Ja. Ja.
Aber sie wollen auch selber die Zugewandten aus der Hand geben. Sie sagen zwar, ich tue jetzt einmal das.
Das soll den Willen bestätigen.
Dass sie quasi das eigene Denken bestätigen.
Ja, genau. Das hat sowas mit Manipulation und mit eigenen Methoden. Das ist so. Ja. Eigene Wille, ja. Eigene Wille ist nicht ganz losgelöst. Es hängt natürlich von dir ab. Also bist du wirklich offen für die Götter? Dann wärst du auch bereit, das zu machen, was die Pfeile dir zeigen. Aber da musst du schon sehr diszipliniert sein. So. Ja. Gut. Was sagt uns das noch aus? Hat jemand noch was? Ja.
Hier bleibt eigentlich die Vernunft.
Ja, ganz wichtig. Wo bleibt die Vernunft? Ja.
Wenn du da drei Sorgen machst, hat er viel Ausdauer. Da lässt sich viel Zeit damit.
Wichtiger Aspekt. Offensichtlich müssen die Leute das machen, weil Gott nichts sagt, oder? Du willst wissen, welchen Beruf ich ausüben soll. Gott sagt nichts, dann muss ich halt sowas machen. Also das ist ein relativ negatives Gottesbild. Gott macht nichts. Ja.
Oder sie hören einfach nicht oder wollen es nicht wahrnehmen oder annehmen, was Gott ihnen vielleicht schon gesagt hat, aber sie sagen, also, nee, das auf Gott.
Ja, ja. In dem Fall sprechen wir erstmal von antiken Kulturen, die quasi jetzt die Bibel nicht haben sozusagen und die Propheten nicht haben. Aber das kommt hinein, wenn wir das jetzt mal so in den israelitischen Kreis hineinbringen. Ja. Haben wir eh schon alles gesagt. Also ich hatte hier für mich auch aufgeschrieben, es spricht, wenn du das als Anthropologe, würde ich sagen, diese Menschen gehen davon aus, dass Gott sich nicht offenbart. Ich muss selbst was machen, damit er sich offenbart. Also Gott offenbart sich nicht, er versteckt sich, ich muss ihn irgendwie manipulieren oder was. Das zweite ist, dass Gott
die Zukunft ja schon voll ausgepuzzelt hat. Sie gehen jetzt von diesem Ewigkeitsverhältnis aus. Es ist eigentlich schon determiniert. Wir wissen eigentlich schon ganz genau, was morgen passiert. Und dann ist es eigentlich ein bisschen komisch, warum muss ich dann mit dem Modell Gott so rausfinden? Wenn ich eh keine Freiheit habe, um zu entscheiden, was morgen passiert. Wenn es eh schon passieren wird, was morgen passieren muss. Ja? Es ist schon ganz klar, was morgen ist. Es ist morgen ganz klar, was ich zum Frühstück esse. Warum muss ich jetzt Gott fragen, was ich am Frühstück essen soll? Wenn er eh schon weiß, was ich am Frühstück essen soll. Wisst ihr was? Oder essen werde. Warum muss ich da Gott noch fragen? Es ist eigentlich alles nicht nötig, wenn eh schon morgen klar ist, ob die Babylonier gewinnen oder die Israeliten. Wenn Gott weiß, dass morgen die Babylonier verlieren, warum muss ich jetzt Gott fragen, ob ich in den Krieg ziehen muss? Es ist eh schon alles ausgepuzzelt. Also das ist ein zweiter großer Punkt hier. Der dritte, Gott ist nicht persönlich. In diesen Dingen ist Gott nicht persönlich. Er wird ausgerechnet. Er ist eigentlich so wie eine Formel oder wie ein Code, den man knacken muss. Und das sind Knackmethoden. Das sind Hackermethoden, so wie wir den Code knacken können. Ja.
Aber ist er nicht auch willkürlich? Was man mit diesen Sachen, wenn du sagst, dass er nicht persönlich ist, dass er ja dann eigentlich auch Willkür hat, dass man ihn manipulieren muss, dass er erst was tut. Dass er ansonsten hier willkürlich handeln würde.
Ja, und das ist da ist das Heidentum quasi ein Widerspruch in sich selber. Denn auf der einen Seite ist Gott der Ewige, der alles schon vorprogrammiert ist, hat. Auf der anderen Seite ist es der, der extrem willkürlich sein kann. Das widerspricht sich. Also entweder alles ist vorprogrammiert, wie eine naturwissenschaftliche Regel, Astrologen gehen davon aus, oder er ist total willkürlich und dann gibt es keine Methode, mit der wir ihn kontrollieren können. Das ist ein Widerspruch, den die im Heidentum vorhanden ist. Okay, gut. So, jetzt haben wir das als Anthropologen mal beschrieben. Jetzt möchte ich euch in die christliche Kultur bringen. Und wenn ich sage christliche Kultur, meine ich nicht hier unsere Kultur notwendigerweise, sondern einfach Christentum an sich. Was machen so Christen, um den Willen Gottes zu finden? Ich schreibe Sachen auf, die ich einfach als Anthropologe aufschreibe, nicht als... Ich habe kein Vorurteil jetzt erstmal, ja? Also, kennt ihr Bibel aufschlagen mit blinden Augen? Nicht lachen, so, weil wir wollen jetzt ganz neutral sein, wir sind jetzt Wissenschaftler. So. Oder kennt ihr, ich sehe das in manchen christlichen Kontexten, man hat so eine Box und da schreibt man so Zettel rein, so Bibelverse oder so, und dann zieht man einen raus, kennt ihr das? Also ich habe das hier und da schon mal gesehen, so ähnlich Bibel ziehen oder so, oder Wunsch ziehen, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, Bibel.
Losungen.
Oder, ich nenne es im Englischen, sag so Feelingitis, Gefühlitis, Gefühl, so habe ich das Gefühl, dass das Richtige ist. So.
Die? Nabelschau.
Nabelschau, danke schön. Nabelschau. Oder Zeichen, ja? Ganz so Zeichen, so wie Gideon Zeichen. Man könnte sicher noch ein paar andere Sachen aufschreiben. Ja?
Oder man fragt den Priester, sondern den Vermittler.
Oder man fragt den Priester. Ja, Priesterfragen. Das ist jetzt vielleicht nicht ein Zeichen, weil der Priester sagt dir vielleicht die Wahrheit oder keine Ahnung.
Ja, aber in der Konzession,
stimmt.
Ist es ein Priester oder Heiligmann?
Ja.
Oder zu einem Propheten, weil der hat eine spezielle Beziehung zu Gott.
Ja,
und
stimmt.
Der erzählt dir dann, was der wieder
stimmt, Gott ist. Stimmt. Also es ist wieder nicht ich, die eine Entscheidung trifft, sondern irgendjemand anders, der geistliche Erfahrung oder was weiß ich habe. Priester, stimmt, in den Rahmen, ja, rein. So. Lass uns mal sehr nüchtern sein. Also ich meine es jetzt wirklich, weil wir alle haben Fragen, die wir beantworten müssen, so in unserem Leben. Wir alle müssen Antworten finden auf Fragen. Ist egal, ob du Heide bist oder Christ oder alle. Das heißt, wir haben alle unsere Methoden. So, wir brauchen Antworten, sonst geht es nicht weiter. So, also wir wollen das jetzt mal nicht werten. Okay? Als Anthropologe, was siehst du, wenn du christliche Methoden siehst und die vergleichst mit den antiken heidnischen Methoden? Ja.
vom Prinzip ist eigentlich das Gleiche. Die einen haben vielleicht aus der Natur Tiere hergenommen und wir nehmen halt dann die Bibel. Mhm.
Ja. Wir schlachten nicht.
Wir schlachten nicht, okay. Ja, wir machen keine Leberschabe. Ja. Ja.
Aber es hat ja nicht auch, bei dem einen würde man ja sagen, das sind okkulte Sachen, so mit Astrologie und den Sachen. Aber das ist eigentlich auch wieder das, man will bestätigt sehen, was man selber gemacht hat und sich jetzt nicht wirklich dem unterstellen, was man soll.
Also die gleiche Gefahr besteht in beiden, ja.
Man sieht dem Oberen eigentlich ein christliches Mäntelchen drüber.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich das in christlichem Gewand sozusagen. Oder es ist halt nicht die Tiere, die wir töten, sondern es ist halt die Bibel, die wir öffnen. Oder
ja. Das ist halt genauso willkürlich, weil man ja auch den falschen Text erwischen kann.
Genau, ja. Ja, da gibt es ja auch so ganz lustige Geschichten so mit, ja. Und er hängte sich oder so. Ja. Genau, gut. Ja. Das haben wir jetzt mal als Anthropologen, das wird jeder Anthropologe wird das feststellen. Jeder Anthropologe wird sagen, er wird die wahrscheinlich jetzt nicht Heide nennen, der wird die Leute aus der antiken Kultur nennen und er wird sagen, das sind Leute aus dem modernen Christentum, machen vom Prinzip das Gleiche, einfach nur anthropologisch betrachtet. Jetzt wollen wir mal weggehen von der Wissenschaft und vom Anthropologen, wir gehen mal in die Bibel rein und schauen, wie die Bibel diese Sachen betrachten würde. Also wenn ihr für mich jetzt mal wieder ein paar Texte aufschlagt, dritte Mose 19 und dort Vers 26 und 31. Dritte Mose 19, 26 bis 26 und 31, wenn mir jemand das vorliest.
Ihr sollt nichts essen, in dem noch Blut ist. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Vers 31, ihr sollt euch nicht wenden zu den Geisterbeschwörern und Zeichen deuten und sollt sie nicht befragen, dass ihr nicht an ihnen unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott.
Dankeschön. Also wenn ihr hier so lest, Zeichenbefrager oder Zauberer oder Wahrsager, das sind eigentlich die, die diese Dinge hier bedienen. Ja? Wenn ihr 5. Buch Mose 18 und dort Vers 10 bis 14.
Es soll niemand unter dir gefunden werden, der sein Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer oder ein Zauberer. Denn einer, der Geister band, oder ein Geisterbefrager, oder ein Hellseher, oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz dem Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Völker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichen, Deutschen und Wahrsagen. Dir aber glaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht.
Ja, dankeschön. Und da können wir noch mehrere Texte lesen. Gibt es im Alten Testament mehrere, die immer wieder das Gleiche sagen. Also keine Zeichen fragen, keine Wahrsager sich besuchen, nicht die Hände ablesen lassen oder die Leber oder, ja.
Da hört man eigentlich schon die Idee von Satan wieder raus, die er im Paradies hatte. Was Gott euch vorenthalten hat, das erkennt ihr, wenn ihr den Apfel isst, ist eigentlich das gleiche Prinzip. Gott sagt es euch nicht, aber da gibt es was. Das hat euch nicht erlaubt, aber dadurch wisst ihr dann mehr.
Ja.
Das ist eigentlich das gleiche Prinzip dann wieder.
Auf jeden Fall. Jetzt, wenn Moses das abschaffen möchte, und wenn wir als Anthropologen denken, wenn er das abschafft, ne? Dann haben wir ein Riesenproblem. Weil wir haben keine Antwort.
Gleich ist ein Stiftlied.
Achso, okay. Dann haben wir nämlich ein Problem. Wir sitzen mit unserer Frage fest. Wir haben keine Möglichkeit mehr, eine Antwort zu finden. Das waren die Methoden, um Antworten zu finden. Und zwar Antworten auf ganz wichtige, zentrale Fragen im Leben. Frage: Mose hat jetzt eigentlich die Antwort getötet. Ihr müsst euch vorstellen, Mose schreibt hier, dass in einer Zeit, wo die Menschen aus Ägypten kommen, Ägypten sind diese Methoden tagtäglicher Gebrauch. jeden Tag hast du Fragen, die du beantworten musst. Und das sind die Arten und Weisen, das sind spirituelle, und ich möchte jetzt mal nicht abschätzig über diese Leute reden, die meinen es, viele davon meinen es ernst. Sie wollen die richtig, eine gute Entscheidung für die Familie treffen. Sie wollen wissen, sollen wir umziehen oder nicht? Sollen wir nach Theben ziehen oder sollen wir nach Kairo ziehen? So, lasst uns die Götter befragen. Lasst uns da eine Woche Zeit nehmen. Lasst uns die kleinen Teraphims befragen und schauen, was am Morgen passiert. Und Kinder, macht mit. So, wir wollen wirklich, also ich möchte die jetzt mal nicht abschätzig beurteilen, sondern als Menschen, die wirklich auf der Suche sind. So, jetzt hat das Volk Israel 400, 450 Jahre gemacht. Die sind Experten, die sind damit aufgewachsen, die kennen das. Und jetzt kommt ein Mose und sagt, der Gott, der euch aus Ägypten rausholt, ist ein ganz anderer. All diese Sachen dürft ihr nicht mehr machen. Das machen die anderen Nationen, steht hier. Die, die ihr einnehmen werdet. Wir machen das nicht. Ja, wie soll ich aber denn jetzt rausfinden, welchen Beruf ich wählen soll? Oder welches Studium? Oder welche Frau oder Mann oder Kinder oder wie auch immer. Lass uns mal die Antwort lesen. Wie hat Mose das gemacht? Mose kann die jetzt nicht hier stecken lassen. Da nimmt die ihnen ja im Prinzip die Zukunft weg. Wenn wir lesen in 2. Buch Mose, Vers, Kapitel 18. 2. Mose, Kapitel 18. Und dort Vers 15 bis 16. Das mal lesen kann für mich.
Mose antwortete, die Leute kommen zu mir, um Weisung von Gott zu erhalten. Wenn sie einen Rechtsstreit haben, fragen sie mich um Rat und ich muss zwischen ihnen schlichten. Ich teile ihnen Gottes Weisungen und Entscheidungen mit.
Super, danke. Also was ist, wenn sie eine Frage haben? Was macht Mose? Genau, er benutzt da ein Wort, was wir sogar heute Morgen schon gelesen haben. Vers 16. Wenn sie eine Auseinandersetzung haben oder eine Frage, fragt Gott, Vers 15, und dann Vers 16, da erklärt er, was es ist, Gott fragen.
Die Ordnung und die Mitzwa.
Ich unterweise sie in der Mitzwa. Das sagt er, I make them known the statutes of God and his laws. Ich unterweise sie. Also die Antwort, es ist hier ein Methodenwechsel, der stattfindet. Diese Methode ist nicht mehr zulässig. Die Methode, die jetzt zulässig ist, ist Vernunft und Mitzwa. Das Gebot. Unterricht nennen wir das. Erziehung. Also, du möchtest Antworten auf deine Lebensfragen kriegen. Moses sagt, die kriegst du nicht über sowas. Die kriegst du nur, wenn du in die Schule gehst. In meine Schule. Also, meine Schule kann ja verschiedene Formen annehmen. Aber du musst unterrichtet werden. Also die Vernunft, das hier spielt eine ganz starke. Du musst verstehen. Wir haben gesehen, was ist Mitzwa? Mitzwa ist das Leben. Du musst das Leben verstehen. Was ist das Leben? Um was geht es im Leben? Was sind die Werte des Lebens? Was undermined? Was torpediert das Leben? So, du musst das Leben verstehen. Das ist das Einzige, was ich mache. Die haben eine Frage? Dann lasse ich sie das Leben interpretieren. Also die Apostel Moses hier, die haben den Israeliten nicht erzählt, welche Tricks oder welche Formeln oder welche Rituale sie ausführen müssen, um den übernatürlichen Willen Gottes herauszufinden. Auch nicht gesagt, ihr müsst auf die Stimme Gottes warten oder ihr müsst auf ein Gefühl warten, was euch über overrules, der Nabel, der, weiß nicht, ja, auch nicht, da nicht, ihr sollt auch nicht auf Träume und Zeichen warten. Moses sagt, was ihr machen sollt, ist lernen, 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 lernen. So, verstehen, wie das Leben funktioniert. Wir können hier noch einige andere Texte lesen, die in die gleiche Richtung gehen. Denkt zum Beispiel, vielleicht machen wir den noch aus Sprüche. Sprüche 22. 19 bis 21, Sprüche 22, 19 bis 21.
Damit dein Vertrauen auf den Herrn steht, belehre ich dich heute gerade dich. Habe ich dir nicht 30 Sprüche aufgeschrieben mit Ratschlägen und Erkenntnis? Bis ruhig anzuhören.
Danke, das ist gut. Du kannst auch noch Sprüche Kapitel 2 und da die ersten 5 Verse lesen. Sprüche Kapitel 2, ersten 5 Verse.
2 Vers?
Ersten 5 Verse, in Kapitel 2, 1 bis 5. Ja.
Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrnimmst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst zum Verständnis, erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst. Und dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen.
Dankeschön, ja. Also das Sprüchebuch ist ja geschrieben für junge Leute. Wenn Salomo das Sprüchebuch schreibt, geht es ihm ja vor allem, er wird es ein paar Mal, mein Sohn, höre die Weisheit, mein Sohn. Es geht um seinen Sohn, um sein Kind und er möchte seinen Sohn, wir haben es gerade in Kapitel 2, Vers 1 gehört, mein Sohn, ich möchte dich vorbereiten aufs Leben, denn du wirst ganz viele große Entscheidungen treffen müssen. Wie macht er das? Ich gebe dir Weisheiten, Sprüche, Philosophien sozusagen, Ideen, die dir Orientierung geben sollen im Leben. Okay, also wie finden wir den Willen Gottes nach Mose? Wie weiß ich, welchen Partner ich wählen soll? Mitzwa, studieren, Leben verstehen. Wenn ich das mache, was denkt ihr? Da komme ich auf. Wir haben hier einen Mann, der braucht eine Frau oder der will eine Frau. Es gibt aber ganz viele Frauen, oder? Es gibt auch ganz viele Männer. Welche von den Frauen soll er wählen?
Das mit Hirn aus.
Wie würde?
Das heißt mit Verstand soll er sich die aussuchen.
Genau.
Nach Gottes Kraft, also nach dem Maßstab der Bibel.
Genau, okay, machen wir hier mal ein paar Charakteristika. Also diese Frau, die ist ungläubig, also ganz böse so, ungläubig. Diese Frau ist schön und was soll sie noch sein? Und faul. Und diese Frau ist fleißig und gläubig und diese Frau ist auch fleißig und gläubig. Die ist auch fleißig und gläubig. So, also mit Verstand, welche Option hast du jetzt hier? Na, also die, was haben wir eben gesagt, die ist nicht gläubig, okay, die fällt dann aus. Also, dann ist es natürlich extrem simplistisch, also entschuldigt mir für diese, aber so, dann die ist schön und faul, ja oder nein? Und dann haben wir jetzt zwei Optionen. Die ist gläubig und unfleißig und die andere ist auch gläubig und frei. Also das ist jetzt Option A und Option B. So, welche von denen sollst du jetzt nehmen?
Beide.
Leider verbietet uns das deutsche Recht so. Beide. Also beides geht nicht. Der Andreas muss auch entscheiden am Ende A oder B. So, was machst du jetzt? Ja.
Das auch mit Erfahrung bitten, nach Leute mit Erfahrung danach fragen.
Ja. Also ihr seht, selbst da würde der Weg Gottes nicht sein, um ein Zeichen zu fragen. Der Weg da bleibt weiter kennenlernen, sehen, was Situationen ergeben, mit Menschen im Gespräch bleiben. Ganz wichtig. So. Nun könnte, ja.
Aber interessanterweise sieht man ja, dass sie in der Bibel trotzdem offene Zeichen gebetet haben. Ich meine, gerade bei dem Thema, wie ist denn die Rahel gesucht worden?
Ja, danke. Okay, so, jetzt endlich hat einer die Dose geöffnet. Es ist doch so, wir haben doch die Tumim und die Urim, oder? Diese Brustplatte. So, die ist doch da. Das ist doch auch eine Art von, wenn man, Divination, das ist eine Art von Wahrsagerei, könnte man sagen. Eine lizenzierte Art der Wahrsagerei. Oder wir haben es doch, das losgeworfen wird, oder? Das ist doch da. Das ist doch jetzt ein Widerspruch zu dem, was wir gerade gesehen haben. So, lass uns mal da hineingehen. Lass uns mal reingehen in die Urim und Tumim. Das ist ja diese Priesterplatte. Wenn das Volk dann eine Antwort braucht auf eine Frage, dann war die dafür da, zumindest lesen wir das so, um rauszufinden, was will Gott, rechts oder links. Da ist nichts mit Vernunft und nichts mit Propheten und so, sondern das ist
Gut, wenn wir nachschauen im Alten Testament, wie oft diese Urim und Thummim benutzt worden ist, ist sie so gut wie nie benutzt worden. Wir hatten ein Beispiel gerade gelesen, das war mit dem Saul.
Und die hat keine Antwort gegeben.
Und die hat keine Antwort gegeben und er wird sogar kritisiert dafür. Was ist sein Sohn, der Jonathan? Der steht vor der gleichen Situation. Das ist ein Philister da oben auf dem Berg. Was macht er?
Losziehen. Losziehen.
Nicht nur losziehen. Nicht mehr, bevor er losziehen, was macht er?
Er betet über Zeichen.
Stimmt, er betet um ein Zeichen, aber das ist kein übernatürliches Zeichen. Er sagt, lass mich die Situation sehen, wenn die Situation günstig ist, dann machen wir es. Wenn die Situation nicht günstig ist, dann machen wir es nicht. Also es ist kein irrationales Zeichen, so egal wie die Situation ist. Wenn wir, was weiß ich, wenn das Fenster beschlägt, dann schlagen wir zu, egal was. Nee, also er geht hin und sagt, Lord, lass mich die Situation sehen. Und wenn die Situation günstig ist, dann lass uns den Mut haben, es zu machen. Wenn die Situation, dafür wird Jonathan gepriesen. Er hat Mut.
So, er bittet eigentlich eher Gott um seinen Schutz, damit er so weit kommt und nicht vorher schon irgendwo ihm irgendwas passiert, dass er eigentlich eher um Gottes Schutz bietet, dass er bittet, dass er gut hinkommt.
Mhm. Genau, genau. Es ist also eher ein Fragen der Ermächtigung als ein Fragen von Zeichen. So, mach mich mutig, mach mich. Jetzt haben wir den Gideon.
Ja, aber Gideon und Elia zum Beispiel. Elia hat ganz groß sich hingestellt, immer dass Gott sich auch mit beweist durch diesen Altar auf dem Berg Karmel. Mhm. Da hat er wirklich dieses ultimative Zeichen eigentlich.
Genau, genau. Da werden wir auch noch drauf reden. Lass mal kurz zum Gideon und dann gehen wir zu der Gideon. Der Gideon hat auch ganz viele Zeichen gefragt und bekommen. Warum sollen wir das nicht machen? Also, warum sagt Mose, das ist ein Problem? Macht ihr doch auch, der Gideon.
Aber der Gideon, der war das ja nicht anders gewohnt. Das war bei denen gang und gäbe, dass man den Gott um ein Zeichen, also die Götter um Zeichen für sein Handeln erbittet. Ja. Das war ja einfach die Zeit, wo er gelebt hat. Deswegen hat er gesagt, also Gott, das ist jetzt natürlich, also das erste Zeichen war okay, das kann man auch mit Menschenverstand nachvollziehen. Das zweite Zeichen, das war ja dann eher so, wo er gesagt hat, okay, das bist wirklich du Gott, der zu mir da redet und nicht irgendjemand anderes.
Ja. Und wenn wir weiterschauen ins Leben des Gideons, sehen wir, die Zeichen werden immer weniger. Er braucht sie nicht mehr. Am Ende ist er dann zwar auch wieder in seinem Heidentum drin, aber am Anfang sind die Zeichen ganz groß, am Ende wenig. Israel das Gleiche. Am Anfang in Ägypten extrem viele Zeichen, extrem viel Hokuspokus. Mose und Aaron machen da voll mit sozusagen. Und dann Wüste hast du auch noch, aber es wird dann immer weniger. Wenn die dann mit Josua ins neue Land kommen, da hast du fast keine Zeichen mehr. Das ist dann alles nur noch Tora, Mitzwa. So.
Jericho war aber schon auch.
Ja, aber was ist mit den letzten Städten? Also Anfang Jericho, Ai, so, und dann nichts mehr. So, dann mit dem Herrn nachdenken und tun.
Ja? Kann man das so sagen, dass am Anfang geht Gott auf unseren Weg noch ein? Je mehr wir verstehen, kriegen wir weniger Zeichen. Gott gibt dann noch ein Zeichen, wenn wir der Vernunft einfach nicht mehr weiterkommen und sagen, ja,
super. Ganz wichtig. Ich glaube, das ist, was wir sehen im Alten Testament. Tatsache ist, wie wir gesehen haben, 80%, das ist Teil der Kultur. Die Leute, wir haben es gesehen, die Leute, das ist ihre Art und Weise, um Antworten zu kriegen auf ihr Leben. Und jetzt kannst du denen nicht das radikal wegnehmen, denkt Gott. Er sagt, ich arbeite mit ihnen ihre Methoden. Ich gebe ihnen Zeichen, die aber die richtigen Wege aufweisen. Und das paare ich mit einem Mose, der Gesetzeslehre ist. Das heißt, wir haben mit Mose zwei Figuren. Wir haben den Magier sozusagen, der kann Wahrsagerei machen, wenn Gott ihm das erlaubt. Er ist aber seine Hauptaufgabe, was wir gelesen haben hier im 2. Buch Mose 18, lehren, unterweisen, die Leute in die Schule schicken, sie verstehen lassen, das Prinzip leben. Und dann können wir sie langsam weg in ein selbst, wie sagt man, in ein selbstbestimmteres, jetzt im guten Sinn, Leben führen. Ja,
ja, aber ich glaube, das ist auch der generelle Unterschied zwischen Gott und diesen anderen heidnischen Religionen. Gott lässt sich vernünftig nachvollziehen und Gott offenbart sich ja auch als der, der nichts im Geheimen tut, sondern der alles seinen Kindern darlegt, dass sie vorher schon wissen, was eigentlich Sache ist, was ja bei den Heiden nicht.
Danke, ganz wichtig. Also wir hatten hier ein paar Sachen festgestellt als Anthropologen sozusagen, was für ein Menschenbild und was für ein Gottesbild haben. Du hattest ja zu Recht gesagt, ja hier, das ist so, die gehen davon aus, dass Gott eh nichts sagt von sich selber. Wie ist es hier im Alten Testament? Gott ist der Redende. Der redet, auch wenn du es gar nicht willst. Der redet und redet und redet. So. Also wir haben im Alten Testament einen sich offenbarenden Gott. Übrigens das Wort, was im Hebräischen für offenbaren benutzt wird, das ist das Wort Gala. Das heißt ausziehen. Also wir haben einen Gott hier, der sich auszieht, der sich erkennen lässt, dem daran gelegen ist, dass wir wissen, wer er ist. Das ist, was Mose macht. Er unterrichtet, erzählt, wer Gott ist, was er tut, wie er die Welt geschaffen hat, wie er das Leben sich vorstellt, welche Unterstützung er dir geben kann. Deshalb brauchen wir das nicht. Er hat eh schon geredet. Jesaja wird sagen, warum befragt ihr die Wahrsager? Die Offenbarung ist doch da, mitten unter uns. Wir haben es doch alle. So. Fragt nicht die Wahrsager, studiert die Bibel, sozusagen. Ja, also Gottesbild, ganz anderes. Da war noch eine Anmerkung? Gut. Dann haben, ja.
Das ist jetzt noch mit der Sache, wo er auch Gott sagt, Gott macht nichts, ohne dass es seinem Propheten kundtut.
Jesaja, genau, genau. Auch da wieder dieses sehr positive Gottesbild. Gott macht nichts heimlich. Das ist alles, eher offen, was ihr wissen müsst, um Entscheidungen zu treffen, das hat er euch gegeben. Ja.
Und wenn wichtige Entscheidungen anstanden, war ja auch immer ein Prophet in der Nähe. Ob er jetzt so geliebt war oder nicht.
Genau. Ja, das ist ja meistens so, dass die Propheten sind meistens die Antistimme. Also im Alten Testament ist ja meistens so, du hast den König und den Propheten. So die zwei gehören zusammen. Check and Balances hat man so in Amerika oder in Demokratien. Der Bundesrat und der Bundestag, so, oder? Die sich so kontrollieren müssen. Oder Opposition und Regierung. Das ist da auch so. Der Prophet ist der Widerspruch zum David. Nathan, David. Ahab, Elia. Zedekia, Jeremia. So. Und da, wo die Propheten nämlich nur noch das sagen, was die Könige wissen wollen, dann sind sie nichts wert. Okay, nächstes Zeichen. Lose werfen. Haben wir doch auch. Durch Gott. Neues Testament sogar. Ja, Apostelgeschichte. Der Judas ist weg. Und dann kriegen wir den neuen Apostel. Matthias, genau. Da ist doch Neues Testament ganz klar für loswerfen.
Ja. Gott präsentiert dann seinen eigenen Apostel.
Genau. Dann soll er doch seine Frau mir präsentieren. Ich meine, von denen, wir hatten noch A und B, wollen wir beide nehmen. Was wir auch im Neuen Testament sehen, es gibt nur einmal das Loswerfen, ganz am Anfang des neuen Christentums. Danach gibt es keine Zeichen und Wunder mehr. Also keine, ich meine, keine Zeichendeutung und keine Wahrsagerei, ähnliche Dinge mehr, ja.
Aber wie ist es, Sie haben doch das mit, nicht Ahab, aber mit Jericho, der das Zeug eingebuddelt hat. Mhm. Da haben Sie es auch losgeworfen, herauszufinden, wer der Schuldige war.
Ja, ja. Interessanter Punkt. Also das ist ähnlich wie mit der Urim und Thummim. Wenn es keine Methode mehr gibt, basiert von dem, was wir unterrichtet worden sind, um herauszufinden, was richtig und falsch ist, wenn es also nicht in unserer Macht, auf der Basis unserer Erziehung und unserer Forschung und unserer Mitzwa, wir nicht in der Lage sind, herauszufinden, was zu tun ist, dann greifen sie auf das Ultime Instrument. Und das ist die Urim Thummim, die fast nie benutzt wird, weil offensichtlich die meisten Entscheidungen, die man im Leben treffen kann, ohne Wahrsagerei treffen kann. Aber wenn wir, wie beim Achan, auf so eine Situation kommen, dann werfen sie es los.
Aber das war dann quasi von Gott eingesetzt, dass sie so eine Art Vorrichtung dafür haben, dass sie ihn loswerfen. Dass es nichts irgendwie mit Wahrsagerei oder was zu tun hat, sondern dass der Gott quasi seine Entscheidung offenbart.
Ja, also das war ja... Die Situation damals war ja so, dass sie gefragt haben, wer hat es gemacht. Also irgendjemand hier unter uns hat was Faules gedreht. Und keiner hebt den Finger. Wie willst du das jetzt? Da hilft dir jetzt nicht, das Gesetz des Mose zu lesen. Da steht ja nichts. Wir haben ja keinen Lügendetektor quasi im Gesetz des Mose drin. Aber wir müssen es rausfinden. Jericho muss fallen. So, wie findest du raus? Und da hat Gott eben die Urim oder Thummim oder in manchen Fällen eben dann auch das Los als Mittel. Aber das ist quasi das letzte Mittel, wenn
Vernunft und Erziehung und Verstehen und Philosophie nichts mehr bringen.
Aber was darf man unter dieses Loswerfen verstehen? Waren das dann, dass sie dann quasi die Flaschenregen gespielt haben oder?
Das ist genauso wie mit den Pfeilen. Also Loswerfen ist, du wirfst was in die Luft. Und dann in welche Richtung es zeigt, also die hatten auch ein Ja oder Nein oder eine Familie, die sind ja dann durch diese Familien gegangen, je nachdem welche Richtung es zeigt, also okay, die sind es nicht, oder Wünschelrouten, so ein ähnliches Prinzip, wenn es ausschlägt, dann muss es da sein, aber wenn es nicht ausschlägt, ist es da.
Okay.
Also es gab verschiedene Arten, Lose zu werfen. Du hast, heute haben wir so Karten zum Beispiel, die haben Stöcke gehabt oder die haben Pfeile gehabt oder die haben andere Instrumente gehabt, die man so werfen kann. Und die dann in eine bestimmte Richtung zeigen. Okay. Gut. Zeichen. Zeichen gibt es ja auch im Alten Testament immer mal wieder mal. Ist ja keine Frage, dass Gott auch sich über Zeichen sichtbar macht. Wir haben ja schon Richter 6 mit dem Sinn, mit dem Gideon gehabt. Wenn wir aber ins Neue Testament reinschauen, ja?
Da geht ja Gott so weit zu warnen, dass eben Zeichen nicht das Ausschlaggebende sein sollen, weil am Ende der Zeit werden falsche Propheten auftreten und sie dann Zeichen und Wunder tun, dass selbst die Auserwählten gefühlt werden, wenn es möglich wäre.
Ja.
Also da warnt extra Gott davor, dass man eben das Zeichen nicht als Ausschlaggebendes.
Genau. Und im Richterbuch mit dem Gideon ist es ja ein Zeichen dafür, dass er eben keinen Glauben hat. Ein Zeichen dafür, dass er eben noch nicht versteht. Darum muss er jetzt an die Hand genommen werden mit seinen Zeichen und dann später können wir ihn loslassen. Wenn ihr mal zusammen mit mir Epheser 1, Vers 17 aufschlagen würdet. Epheser 1, Vers 17.
Das der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist.
Ja, danke. Also das ist jetzt ein Ton, ein wie sagt man, ein Zeugnis, ein Textzeugnis jetzt aus dem Neuen Testament, aber wir werden da ja ganz viele finden, vor allem bei Paulus. Es geht ganz stark auf, dass euch der Geist der Weisheit gegeben wird. Der Geist der Offenbarung, sagt er. Er sagt nicht und der Wahrsagerei oder und des Lotwerfens oder und des Zeichengebens. Er sagt, der Geist der Weisheit, der Geist der Offenbarung, also das Wort Gottes, was uns gegeben ist, der Geist des Kennens von ihm, der Erkenntnis, des Wissens, auf das, Vers 18, eure Herzen und Augen erleuchtet werden. Also durch das Lernen sieht man die Welt ja anders. Auf einmal sehen die Dinge anders aus, wenn man Dinge verstanden hat. Auf dieser Basis sollen Entscheidungen getroffen werden. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Anthropologen. Der Anthropologe hat also jetzt die Heiden gesehen und er hat gesehen, wie manche Christen das machen, und jetzt geht er hin und sagt, ich möchte mal sehen, wie die Bibel das sieht mit den Entscheidungen treffen. Und er wird feststellen, dass man, wenn man eine Frage hat, man zur Antwort kommt. Jetzt müssen wir mal zusammenarbeiten. Wie kommt man zur Antwort? Aus biblischer Perspektive. Also im idealen Fall, wenn wir also keine Zeichen mehr bräuchten. Gott, wir haben ja gesehen, was die Manuela auch gesagt hat, Gott holt uns offensichtlich da ab, wo wir sind. Wenn du ein Zeichen brauchst, gibt er dir ein Zeichen. Aber er macht es mit der Absicht, irgendwann dich zeichenunabhängig machen zu lassen. Ja? Endzeit, da sollten wir ganz zeichenunabhängig sein, sozusagen. Also wie komme ich von der Frage zur Antwort?
Zum Beispiel bei der Frage, soll ich jetzt in den Laden reingehen und das bezahlen oder das klauen? Da brauchst du einfach nur die 10 Gebote aufschlagen, da weißt du, okay, Gott will nicht, dass ich das klaue, Gott will lieber, dass ich es bezahle.
Super.
Im Verstand einschalten.
Da haben wir es. Verstand. Verstand, ja?
Oder dann auch Eltern oder die ältesten Fragen.
Also Lebensweisheiten oder wie nennt man das? Die Lebensweisen?
Erfahrung.
Die Erfahrung. Ja. Ich glaube, ein Ding fehlt uns noch. Mut.
Mut ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um eine Antwort zu finden. Wenn du ein Zeichen, ein Grund, warum der babylonische König Nebukadnezar nicht in den Kampf zieht, also seine Frage ist, soll ich in den Kampf ziehen oder nicht? Ja, ich soll in den Kampf ziehen, ist die Antwort. Dann macht er das, weil er keine Angst mehr hat. Weil er weiß, es wird gut auskommen. Die Götter haben mir gesagt, was morgen passiert. Die Götter haben mir gesagt, dass ich morgen gewinne. Ja, hast du dann noch Angst? Du kannst nur noch gewinnen, du kannst nichts verlieren. Also, zack, rein. Es nimmt uns die Angst weg. Wir können es machen. Wenn du aber nach Mose, Alt und Neues Testament, operierst, wo du sagst, ich möchte erstmal viel lernen, ich möchte den Verstand einschalten, ich werde die Lebensweisen fragen und am Ende habe ich aber immer noch Option A und B. Du brauchst Mut, weil es ist nämlich nicht prädestiniert. Vielleicht ist A und B die richtige Entscheidung. Und Gott sagt dir, du kannst wählen, was du willst. Stell vor, du kannst A und B wählen. Du kannst also nichts falsch machen. Aber seht, dann haben wir auf einmal Verantwortung. Auf einmal müssen wir wählen. Auf einmal müssen wir das zur richtigen Entscheidung machen. Wir machen das zur richtigen Entscheidung. Also es ist jenseits vom Bösen. Es ist nur noch gut. Es ist wie im Garten Eden. Es gab einen schlechten Baum und 100 gute Bäume oder noch mehr Bäume. Soll ich jetzt den Apfel essen oder die Banane? Wie es einem gefällt. Und da fängt das Schöne des Lebens an.
Das ist halt nur auch, ja. Wenn es um Zeichen so gefragt wird, bist du auch zusammen von der Verantwortung freigesprochen. Falls es wirklich schief gehen sollte, du hast ja mögliche Sachen gemacht.
Genau.
Du bist nicht mehr dafür verantwortlich. Und jetzt ist es so, wenn du hier die Entscheidung triffst, bist du immer noch verantwortlich.
Genau.
Eigenverantwortung, oder?
Eigenverantwortung. Das ist das, was ich mit Mut meinte. Verantwortung, genau. Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Man kann sich nicht mehr vor seiner Verantwortung den Konsequenzen schützen. Oder vor den Konsequenzen seiner Entscheidung schützen. Ja. Beispiel. Ich bin zufällig verheiratet und ich habe, ja, ich meine, sie schaut mich an, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich bin verheiratet, habe relativ spät geheiratet, also jetzt im Vergleich zumindest zu manchen meiner Freunde, vor allem in Österreich, die haben alle viel früher geheiratet. Da gibt es sicher verschiedene Gründe, warum das warum ich mir da Zeit gelassen hatte. Aber eine Sache, und ich denke, dass viele von euch, das gerade jetzt so vielleicht die mehr aus meiner Generation kommen und vielleicht noch jünger sind, so die Entscheidung hinauszögern. Ich habe einige gute Freunde, die viele Optionen hatten, aber sie nicht gewählt haben. Gute Optionen, also gute A's und B's und C's und D's vielleicht noch. Ja? Ich spreche jetzt mal von Männern, das ist bei Frauen nicht viel anders so. Sagen, ja, vielleicht kommt ja noch eine bessere Option. Wer kennt das? Ja, jeder ein bisschen so. Vielleicht kommt ja noch eine bessere Option. Ne? Als ich meine Frau geheiratet habe ich erstmal gemacht 10 Gebote oder... Ja, Andreas Tipp, Verstand eingeschlagen, Verstand angewendet, Lebensweisheit gefragt, aber dann war ich immer noch nicht da. Ich habe die Entscheidung nicht treffen können.
Ja? Wir leben ja auch in einer Welt, wo immer ein neues Update kommt, noch immer was Besseres.
Eben, ja.
Kaum hat man, irgendein iPhone, ein ganz neues, dann kommt 2 Jahre später das so und so was raus, das fast doppelt so gut ist, da denkt man sich...
Dann kaufe ich mir das jetzt erst gar nicht, da warte ich noch 2 Jahre. Genau, das ist so dieses Update-Problem. Und dann muss ich irgendwie Mut fassen. Das ist jenseits vom Rational, also ich sage nicht, das ist irrational, aber ich habe alle guten Sachen ja schon durchgemacht. Ich kann keine falsche... Wenn ich die Karin heirate, ist es eine richtige Entscheidung. Da ist nichts falsch dran. Aber ich habe sie immer noch nicht geheiratet. Ich muss sagen, ich nehme dich. So.
Das ist, wo aus biblischer Perspektive erst der Sinn des Lebens entsteht. Der Sinn des Lebens entsteht in den Momenten, wo deine Entscheidung nicht mehr nur bewertbar ist auf der Basis von Regeln, sondern bewertbar ist auf der Basis von Leidenschaft. Also, als ich meine Frau geheiratet, meine Eltern, die waren Zeugen, die können das bezeugen, wenn sie sich noch daran erinnern. Als ich der Karin das Jawort gegeben hat, davor gibt man ja noch so eine kleine Rede für die Braut und die Braut für den Bräutigam. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, haben gesagt, wir sagen so, wie es echt ist. Ich habe gesagt, Karin, du schaust wunderschön aus. Deswegen heirate ich dich aber nicht. Weil es gibt immer noch schönere Frauen. Dann, Karin, du bist extrem intelligent, fasziniert mich. Aber deswegen heirate ich dich nicht. Weil es wird immer irgendwo eine Frau geben, die intelligenter ist, oder? Karin, du spielst extrem schön Klavier. Fasziniert mich, macht mir Spaß. Aber deswegen heirate ich nicht. Es gibt immer irgendwo irgendeine Frau, die besser Klavier spielt. Und so habe ich so aufgezählt, warum ich eben nicht das eventuelle Update aus der Zukunft mehr hole und weiter warte. Ne? Der Grund, warum ich sie gewählt habe und warum ich den Mut hatte, war, wir haben Zeit miteinander verbracht, wir waren zusammen Jugendleiter, wir haben alle möglichen Probleme in der Gemeinde mitbekommen, wir sind durch Schwierigkeiten und Leichtigkeiten, durch dick und dünn, alles Mögliche gegangen und ich wusste, mit der Frau kannst du jedes Problem meistern. Also mit der Frau kannst du jede Frage beantworten sozusagen. Tut weh, wird ein Arbeitsproblem, aber mit der kann ich das. Sagt, der Grund, warum ich dich heirate, ist aufgrund der Vergangenheit, die wir gehabt haben. Aufgrund der Erinnerungen, die da sind. Diese Geschichte muss weitergehen. Und darum heirate ich dich. Dieser Mut hat erst Leidenschaft erzeugt. Denn wenn Karin mich jetzt, seit vorgestern sind wir 9 Jahre verheiratet, wenn ich jetzt der Karin gesagt hätte, Karin, weißt du, warum ich dich geheiratet habe? Weil du hast alles richtig gemacht. Ist das romantisch? Ist das leidenschaftlich? Also, das Preis-Leistungs-Verhältnis hat geklappt. Preis-Leistung abgehakt. So. Aber nee, das war es eben nicht. Es ist am Ende der Mut. Ein Grund, warum das Alte Testament ganz explizit und das Neue Testament darauf aufbauen, sagt, wir wollen keine Zeichen, wir wollen keine übernatürlichen Prädestinationsdinger, wollen wir nicht, weil wenn wir das haben, dann töten wir das, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Leidenschaft, Liebe. Und die ist nicht vorprogrammierbar.
Ja. Und ja, auch den freien Willen, weil das immer noch die Option ist. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was Gott uns gemacht hat, den freien Willen, dass wir wirklich entscheiden können. Genau. Und es ist, Gott sagt, okay, du wirst mit A glücklich und du wirst mit B glücklich. Das ist deine Entscheidung, wen nimmst du?
Ja, und ich nehme sie dir nicht ab. Weil wenn ich sie dir abnehmen würde,
hast du keinen freien
Willen. Wirst du irgendwann mal in 10 Jahren, wirst deiner Frau sagen, ja, ich habe keine Wahl gehabt. Du wirst sagen, die Frau, die ich mir gegeben habe. So, und das klingt dann romantisch. Die Frau, die du mir gegeben hast, oder die jemand? Nee, die Frau, die ich mir gegeben habe. Du und ich, wir ziehen das durch. Gut, das ist alles, was ich so zum Willen Gottes von der Perspektive sagen wollte. Wenn ihr Fragen, Diskussionen, können wir machen. Ihr wollt was sagen? Zusammenfassend. Ja,
Welche Rolle spielt im Zusammenhang des
Kindes? Ja, danke. Ganz wichtig. Also wir haben hier auch in Epheser gelesen, dass der Geist Gottes uns die Weisheit gibt, uns Lehre gibt. Als Jesus in den Himmel geht, dann sagt er, ich gebe euch den Tröster, der wird euch erziehen. Wieder Unterweisung. Also ganz, ganz wichtig. Und die Rolle des Gebets, so wie ich sie in der Bibel sehe, ist, dass ich offen werde für neues Verstehen. Dass ich offen werde, umzudenken. Im Griechischen heißt
Bekehrung oder Umkehr, was ihr zum Beispiel in Johannes lest, als die zum Jordan gekommen sind, da hat er sie doch gelehrt, kehrt um. Das, genau, Metanoeo. Metanoeo. Und dieses Wort besteht aus zwei. Noeo, vielleicht habt ihr mal von Nous gehört. Nous, das ist der Verstand oder das Verstehen. Meta ist das Umdrehen. Eigentlich um. Umverstehen. Also im Neuen Testament ist das Verständnis der Umkehr nicht eine, wie wir oft machen, so ein spirituelles, religiöses Umkehr. Hast du schon Reue empfunden? So. Es fasst viel mehr um. Es geht vor allem um Verstehen. Also um Neuverstehen, um Umverstehen, um Umdenken. Und wenn dieses Umverstehen stattgefunden hat, und das kann eben nur durch den Geist, wo ich im Gebet den Geist frage, Herr, hilf mir, dass ich die Sachen richtig verstehe, dass du mich im Erziehungsprozess mitnimmst, um verstehen, dann ist der Geist essentiell. Ohne Geist kein Lehrmeister. So, wir brauchen einen Lehrmeister. Aber es ist eben nicht ein Gefühl, um das wir bitten, es ist auch nicht ein Zeichen, das wir primär bitten, sondern es ist darum, dass wir zu einem Verstehen kommen und dann den Mut haben, um zu handeln. Um es
umzusetzen. Ja, du gesagt hast, dass wir von den Zeichen wegkommen. Hier sind eigentlich davon gesprochen, dass von Zeichen wird, bevor man die ersten Schritte geht. Aber wie ist es zum Beispiel so, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast einen ersten Schritt gemacht und hast dann vielleicht noch 5, 6, 10 Wahlmöglichkeiten. Aber jetzt halt nicht eher von uns, sondern eher Richtung Job, weil Ehe ist ja noch ein ganz eigener Punkt, wo wirklich das ist gewählt und es bleibt, bis der Tod euch scheidet. Aber Job ist ja was, wo du sagst, okay, vielleicht nochmal was lernen nach 3 oder 4 Jahren oder welche andere Richtung gehen. Das ist ja nicht so gravierende Entscheidung wie zum Beispiel eine Ehe. Und da es dann wirklich so ist, okay, dass man einfach Gott darum bittet, wenn du willst, dass ich diesen Weg gehen soll, weil du hast 10, 20 Möglichkeiten, die hast du erst einen Schritt gemacht, vielleicht durch eine Bewerbung, dass du einfach dann so bittest, wenn es dein Wille ist, dass ich das und das mache, mach die Tür auf oder mach sie zu.
Ja. Das nennt man dann, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Providence, sagen wir.
Vorhersehung?
Providence ist... also das ist so, wie du es beschreibst. Also es gibt ja so, Gott, ich habe 10 Optionen, zeig mir die richtige. Das ist Wahrsager, also das ist dann, gib mir ein Zeichen, zeig mir von den 10, zeig mir die eine, das wäre dann eher so das Wahrsager-Methode. Die andere ist, Herr Jesus, es gibt 10 Optionen, ich sehe nichts Falsches, alle 10 sind richtig, alles ist okay. So, ich sehe nichts, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe gelernt, ich habe die Bücher, ich habe den Mose gelesen, so, ich sehe nichts. Aber versperr mir die Tür für etwas, wo ich selbst nicht aufgekommen wäre. Auf jeden Fall, ja. Und das Wichtige ist, wir sollten nicht Zeichen resistent werden. Mhm. Ihr denkt zum Beispiel an den Paulus. Alle Entscheidungen, die er getroffen hat bezüglich Mission, nirgendwo in der Apostelgeschichte wird gesagt, und er fragte Gott, soll ich nach Korinth gehen oder nicht? Soll ich nach Ephesus gehen oder nicht? Soll ich dahin gehen? Er hat die, so wie wir zumindest aus dem Bestand der Apostelgeschichte und aus seinen eigenen Briefen lesen, er hat die mit eigenen Gedanken und Verstand gemacht. So. Nächste Position, die. Strategie, die. Und dann einmal kriegt er den Traum. Und er sagt, du, ich habe deine Strategie gecheckt, aber du musst nach Mazedonien. Und was sagt der Paulus? Mach ich. Also er ist nicht zeichenresistent. Er fragt aber offensichtlich, er ist nicht zeichengeleitet. Der normale Modus seines Lebens ist nicht zeichengeleitet. Er denkt nach, er kommt aus der Schule der Propheten, trifft die Entscheidungen von 5 Optionen, wählt halt eine, wo er denkt, die ist gut. Die anderen wären auch gut, aber die wähle ich jetzt. Aber im Moment, wo Gott zu ihm spricht, ein Zeichen gibt, dann ich gehe, Mazedonien, keine Diskussion. Also nicht zeichenresistent werden. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass der Gott der Bibel auch bereit ist, manchmal mit einem Zeichen zu arbeiten. Wenn du kleingläubig bist, wenn du nicht das Know-how hast, noch nicht, er hofft ja, dass du es mal hast, so, dann kannst du um ein Zeichen bitten. Und vielleicht dass Gott sagt, in der Situation ist jetzt nicht meine Präferenz, aber du kommst nicht weiter, ich gebe dir ein Zeichen, aber danach gehen wir wieder in die Schule. So, das ist die Idee.
Ja, bei manchen Sachen ist es ja irgendwie auch immer schwierig, ein Know-how zu kriegen, eben zum Beispiel glatt, soll man den Job wählen. Ich meine, man weiß nie, wie im Endeffekt die Arbeitsbedingungen oder ich sag mal das Team oder wie es überhaupt Ende ausschaut.
Ja, aber ich glaube, das ist das Schöne an dieser biblischen Philosophie, die sagt, stimmt, du siehst das Ende nicht, du wirst das Ende machen. So, du wählst, du hast jetzt Verantwortung, du musst jetzt den Mut. Und wenn dieser Job eine schlechte Entscheidung oder keine gute Atmosphäre, dann musst du dir immer fragen, was habe ich dazu beigetragen, dass eine bessere Atmosphäre ist. Also die Bibel versucht uns die Eigenverantwortung nicht zu nehmen und zu sagen, so schaut das Endresultat aus. Du kannst also kämpfen gegen so wie Nebukadnezar. Okay, wie ist das Endresultat? Die Götter sollen es mir sagen. Endresultat ist gewinnen. Okay, na dann lege ich los. So, ja.
Aber ich glaube, wir sollten auch nicht vergessen, dass wir die Verheißung haben, wir wissen aber, dass denen, die Gott liebt, alle Dinge zum Besten dienen. Und dass es vielleicht auch Situationen gibt, die uns erstmal überhaupt nicht schmecken und die sogar nicht nach Mut ausschauen, aber die sich dann im Nachhinein als wichtig und als notwendig und als segensreich entpuppen.
Ja.
Und dass man deswegen vielleicht auch nicht dann gleich verzweifeln soll, wenn die Dinge dann nicht so gut ausschauen und meint, oh, jetzt bin ich im falschen Weg gegangen oder hat mich Gott jetzt da in eine Sackgasse geschickt oder so, weil er kennt ja das Endergebnis und er weiß, was dafür notwendig ist. Ja. Der Mose, der ja auch positive Dinge da aus seiner blöden ägyptischen Erziehung gelernt hat, über wie führe ich ein großes Volk.
Ja.
Abgesehen von dem ganzen anderen Mist, den er wieder verlernen musste, aber da war auch was da, was ihn dann letztendlich genutzt
hat. Ja, oder der Josef. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube oft als Christen, also ich weiß nicht selber, habe das auch gehabt, wir denken oft, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und diesen Plan muss ich rausfinden. Also der Plan ist, ich muss Krankenpfleger werden, Prediger werden, was weiß ich, ich muss den rausfinden. Wenn ich den nicht rausfinde, dann mache ich nichts. Das waren diese drei Moslems. Beispiel, ich werde nichts machen, ich muss erst den Plan, ich will ja nicht gegen Gottes Plan arbeiten. Das Problem dieser Strategie ist, dass es immer nur der Einzelfall in der Bibel war. Jeremia ist ein Einzelfall, der berufen wurde, oder Moses ist ein Einzelfall. Was ist denn mit den anderen Millionen von Israeliten, die einfach ihren eigenen Plan entwickeln mussten, in Einklang mit Gottes Wort? Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die manchmal, der ich selbst eine Zeit lang untergangen bin. So, es muss diesen einen Weg, diesen einen Pfad, diesen einen Beruf, diesen einen alles geben. Und ich bin ja auch ein Jeremia. Gott wird, aber das sind Einzelfälle. Also so, wenn wir Moses verstehen, er sagt, wenn Leute Fragen haben, kommen sie zu mir und dann unterweise ich sie. Und dann schicke ich sie weg mit Eigenverantwortung. Und es kann sein, dass ich eine Entscheidung treffe, die richtig ist oder nicht falsch ist. Ich wähle jetzt diese Arbeit und nirgendwo wird es it's not going to be an easy ride. So, also es ist nirgendwo. Leonard Cohen sagt, love is not a victory march. Also Liebe ist kein Liebe ist kein Siegeszug. Also wenn du wirklich liebst, wir haben hier ein paar Ehepaare hier, die wissen, Liebe ist Arbeit. Und Schönheit. Ja, aber Liebe ist eben auch Arbeit. Also vor dem Problematischen wird uns Gott nicht schützen. Die beste Entscheidung ist immer auch eine schwierige. Ja. Drum ist das Gesetz so wichtig. Fähigkeiten zu entwickeln, eine richtige Entscheidung, die man getroffen hat, auch richtig sein zu lassen. Man muss ja, ich kann ja nicht meine Frau heiraten, das war eben vor 9 Jahren die richtige Entscheidung. Und jetzt, ja, jetzt haben wir halt nicht, wir spüren keine Liebe mehr. Ja? Nee, damit die Entscheidung richtig bleibt, muss man arbeiten.
Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir in einer besonderen Herausforderung stehen, weil wenn ich ins Mittelalter denke, was war dein Vater? Handwerker? Also wirst du auch ein Handwerker? Da gab es die Option gar nicht oder so großartig. Oder in deinem Dorf gab es nur die 5 Frauen, dann such dir gefälligst eine. Ich würde gerne meckern. Was hätten die machen sollen, wenn sie da kommt? Ich meine, Ungläubige um sie herum. Und dann kommt einmal, das lässt vermuten, es ist ein Prinzen, selbst wenn der professisch gewesen wäre, dann hätte sie wirklich die Wahl gehabt.
Okay, neues Gefäß geöffnet. Habt ihr Lust, auch über Romantik zu reden oder soll man das lassen? So. Unser Liebesverständnis, das wir in den letzten 200 Jahren haben, nennen manche Historiker romantizistisch. Es kommt aus der Epoche der Romantik, die ja erst so seit mit Goethe, Schiller und denen entsteht ja die, auch was Musik betrifft, die Romantik.
Was ist
denn
aus der Wurzel
Sorry?
In der Minne?
Die Minne macht das möglich, dass wir romantisieren können, auf jeden Fall. Ja. Also Romantik, so die Romantik hat die Liebe und das Verständnis von Ehe neu definiert. Und die meisten von uns, die hier sitzen und mich eingeschlossen, alle Nachbarn hier, wenn wir Filme schauen, deren Ehe- und Liebeverständnis ist ein romantisches. So, was gab es vor der Romantik?
Praktisch.
Die Klassik. Die Klassik. So. Oder sagen wir das Praktische. Ne? Also die okay. Das romantische Verständnis von Liebe oder Ehe ist so, ich habe die gesehen, es gab irgendwie innerlich ein Erdbeben, es war so ein göttlicher Strahl von, ich kann Goethe nicht nachmachen und Schiller, aber ihr wisst, wenn die so reden, über es war eine Passion, eine Anziehungskraft, ein Magnet, wie die Götter ihn wollten, so, und ich konnte mich derer nicht widersetzen. Und dann habe ich mich verliebt und ich habe mich hingegeben und dann Ehe und so weiter. Das Problem ist, alles hört sich sehr schön an, in der Wirklichkeit gibt es das aber leider immer nur für einen Moment. Wenn überhaupt, oder dieses Schmetterlinge. Diese Begriffe kommen alle aus dem romantischen Verständnis von Liebe und Ehe. So. Die meisten Hollywood-Ehen, die auf dieser Basis eben aufarbeiten, die scheiden sich nach ein paar Jahren. Warum? Weil der Götterstrahl weg ist.
Ausgebrannt.
Er ist ausgebrannt, weg. Auf einmal haben wir nichts mehr gefühlt füreinander. So, jetzt ist vorbei. Schau mal, Update. Oder vielleicht, dass der Götterstrahl mich irgendwo anders nochmal erwischt. Bei der Klassik, und das ist auch im biblischen Sinne so, warum wählst du die Rebecca?
Zum einen arbeiten wir
mit Frau Braun. Wie findet Eliezer raus, dass die Rebecca die richtige für die Sache ist?
Von
dem
Deswegen. Die war fleißig.
Die hat Fähigkeiten, oder? Die hat Fähigkeiten, Probleme zu lösen, freundlich zu sein, dienstbar zu sein und so weiter. Der Isaak muss auch Fähigkeiten haben, ne? Sonst ist das nämlich auch nichts. So. Die lernt er ja auf seine Art und Weise. Das heißt, ganz zentral ist Fähigkeit. Wenn der Götterstrahl der Liebe dich erwischt, du aber keine Ahnung hast, von wie du einen Menschen verstehen kannst, zuhören kannst, Probleme lösen kannst, durch Perioden der Enttäuschung und Enthaltsamkeit zu gehen, wenn du diese Fähigkeiten hast, dann bringt dir der Götterstrahl gar nichts. Der ist nämlich dann ganz schnell weg, der Götterstrahl. Also das klassische Verständnis ist wesentlich praktischer. Und das ist das, was die Leute eben auch damals im Mittelalter und in der meisten Zeit der Menschheitsgeschichte hatten. Hast du ja auch heute bei diesen, wenn Eltern vordefinieren, wie nennt man das?
Arrangierte Ehen.
Arrangierte Ehen. Wenn's, sollte ja gut laufen, war ja im Alten Testament auch ganz ähnlich. Man ist davon ausgegangen, die Eltern wissen, auf was man achten muss. Wir Jungs, Mädels, 16, 17 Jahre, wir haben ja noch keine Ahnung, auf was man schauen muss. So, also ja, wir schauen auf Sachen, die vielleicht auch schön sind, aber Mama und Papa, die wissen, welche Fähigkeiten es braucht, um am Ende es zu einer sinnvollen Ehe werden zu lassen und durchzuhalten und uns was Gutes werden zu lassen. Drum haben die antiken Kulturen die Söhne und Töchter ihren Eltern das Vertrauen geschenkt.
Die wussten, gute Eltern, meine gute Mama, meine gute Papa, die wissen ganz genau, was ich brauche, damit es mir im Leben gut gehen wird. Das ist der Idealfall. Leider funktioniert das heute immer weniger bei arrangierten Ehen. Aber das ist dieses klassische Bild noch. Es geht vor allem um Fähigkeiten.
Geld.
Ja, Geld. Ja, so. Gut.
Romantizismus. Das ist ein schöner Traum, aber leider so nicht.
Das heißt nicht, dass in der Klassik keine Romantik möglich ist. Was sagte Isaac? Und die Rebekka kam und dann heißt es, und er gewann sie lieb. So. Das war aber, nachdem die Fähigkeiten in place waren. So. Und dann hat er sie lieb. Also hier ist quasi erst die Fähigkeit und dann die Romantik, während hier die Romantik ist und dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. So. Ja. Okay, gut. Sollen wir abschließen?
Okay. Herr lieber Gott, wir danken dir für diesen Sabbatmittag, die Möglichkeit, um nochmal über dein Wort nachzudenken. Du weißt, dass wir hier alle gute Entscheidungen treffen wollen. Wir wollen Entscheidungen treffen, die Sinn machen, die uns Glück bringen, die uns auch einen Beitrag für die Mitmenschlichkeit mit sich nehmen dürfen. Du weißt aber, dass Entscheidungen treffen gar nicht so einfach ist. Und wir alle stehen hier täglich immer wieder vor kleinen und großen Entscheidungen. Und manchmal übermannen sie uns und manchmal mag uns ja auch das Gefühl ereilen, dass wir einfach nicht kompetent sind, um hier eine richtig gute Entscheidung zu treffen. Ich bitte dich, dass die Neumarkter Gemeinde hier eine Hilfe anbieten kann für die Jungen und Älteren unter uns, dass die Einsichten und Lebensweisheiten und Erkenntnisse, die hier und da entstanden sind, dass die miteinander geteilt werden können, dass man die jüngeren Menschen begleiten darf auf ihrem Weg und dass man als ältere Menschen auch verantwortlich ein Beispiel sein darf für gute Entscheidungen. Und da, wo wir vielleicht dennoch uns unsicher fühlen, bitten wir dich, dass du mit der gleichen Leidenschaft und mit dem gleichen Nachsehen, mit dem du einem Gideon begegnet bist oder den jungen Israeliten aus Ägypten, dass du uns da vielleicht auch übernatürlich hier und da mal ein Zeichen gibst. Dass du uns aber immer wieder zurückholst in deine Schule, auf dass wir ein Leben leben dürfen, das selbstbestimmt ist, das den freien Willen zelebriert und dass damit auch eine Fröhlichkeit ins Leben bringen kann, eine Verantwortung, die nur dein Geist geben kann. Wir bitten dich um die Begleitung deines Geistes, darauf, dass unser Gebet uns immer wieder in deine Schule bringen darf und dass du uns hilfst, die Welt mit neuen Augen zu sehen, immer wieder aufs Neue. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.